Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel viele Geschichten und über Menschen und einige sind, ich sag mal, so besonders, dass man sie nicht vergisst, wenn man sie mal gelesen hat. Und da ihr ja alle so in der Bibel bewandert seid, Frage, wenn ihr das Stichwort Elia hört, an was denkt ihr? Was ist euch im Gedächtnis geblieben? Nix? Nein, kann nicht sein.
Gottes Urteil.
Dass er,
ja?
Dass er gedacht hat, er ist alleine übrig geblieben.
Ja. Aha. Gottes Urteil abkam. Sonst noch was?
Himmelfahrt.
Er hat Essen von unreinen Tieren angenommen.
Feuer vom Himmel.
Feuer vom Himmel. Alkame, ne? So.
Bitte von Zabat.
Ja, ich sehe schon, ne, wenn wir jetzt so die einzelnen Sachen fragen würden, wir würden die ganze Lebensgeschichte schon zusammenbekommen. Für mich ist Elia einer der faszinierendsten Propheten des Alten Testaments. Und ich habe seine Geschichten sehr oft gelesen und eine besondere Geschichte, die möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Die wollen wir uns mal zusammen anschauen, weil es ist ja interessant, man kann ja manchmal sehr viel etwas gelesen haben und dann liest man es nochmal und entdeckt plötzlich wieder ganz eine neue Perspektive. Ich bitte euch, wer das will, 1. Könige 19 aufzuschlagen. Und ich lese dort die ersten drei Verse als Einführung. Und Ahab sagte Isebel an alles, was Elia getan hatte und wie er hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies oder das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deine Seele tue wie dieser Seelen einer. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen und kam gegen Beersheba in Juda und ließ seinen Diener da selbst. Ich lese aus der Luther 1912, so das also vorneweg, weil wer andere Übersetzungen hat, hat vielleicht die eine oder andere Satzstellung etwas anders. Nun, wir erleben hier einen Elia, der, ich sag mal, sich plötzlich so verhält, wie wir in diesen Situationen uns auch verhalten würden. Na, wir leben ja in einem Zeitalter, wo Morddrohungen mittlerweile im Internet zum Alltag gehören. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, es war noch gar nicht lange her, da gab es eine Sendung im Fernsehen, dass dort in den Nachrichten Bürgermeister zu Wort sich meldeten, die also ihr Amt aufgegeben hatten, weil sie übers Internet in den sozialen Netzwerken dementsprechende Morddrohungen bekamen für sich und ihre Familien. Wer also, ich sag mal, kein Facebook benutzt oder Intranet und was weiß ich alles, der kann sich das kaum vorstellen, aber das ist Fakt, dass Menschen in Deutschland von politischer Seite her mit dem Tode bedroht werden. Elia ging es nicht anders. Denn was Isebel im Grunde genommen machte, war ja nichts anderes, sie war schließlich die Königin in Israel, war nichts anderes als eine Morddrohung auszusprechen aus politischen Gründen. Denn der Ahab hatte ihr ja zuvor erzählt, was? Dass der Elia 400 Priester ihres eigenen Glaubens vernichtet hatte. Und das konnte und wollte sie nicht hinnehmen. Wir sehen, dass sich im Grundsätzlichen nicht viel geändert hat seit dieser, ja, man kann fast sagen, 2500 Jahre, die dazwischen liegen. Menschen hassen Menschen. Heute werden Leute erschossen, mit dem Messer angegriffen, manchmal sogar tödlich verletzt aus politischen Gründen. Und das in Deutschland. Ja, wir sind ja das hier gewohnt aus Amerika, ne? Weil dort ja, ich sag mal, der Gebrauch von Waffen eine lange Tradition hat. Nun, der gute Elia bekommt die Botschaft des Abgesandten der Königin. Und da ist ein Satz bei Luther, wie gesagt, 1912, der später nicht mehr erscheint, aber der Satz hat es mir angetan. Und zwar heißt es in Vers 3, da er das sah. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, normalerweise hätte doch da eigentlich stehen müssen, als er das hörte. Weil der Bote hat das ja dem Elia verkündet. Weil so steht da, als er das sah. Also stellte ich mir die Frage, was sah Elia, das ihn dazu bewegte, die Flucht zu ergreifen? Weil später lesen wir in seiner Lebensgeschichte eine ähnliche Situation. Da sitzt er auf einem Hügel oben und da kommt eine Streitmacht, ein Hauptmann mit 50 Leuten, ja, und sagt, Elia, du sollst zum König kommen. Ja, und der Elia, der rührt sich nicht, der sagt nur, wenn ich ein Prophet bin, dann falle Feuer vom Himmel und vernichte dich und deine 50. Und das geschieht. Die 50 mitsamt dem Hauptmann werden durch himmlisches Feuer vernichtet. Und das nicht nur einmal. Und da fragt man sich doch, wieso ist der Elia hier an dieser Stelle ängstlich, fürchtet um sein Leben und wendet sich zur Flucht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Meine Erklärung dafür ist, dass er sich angeschaut hat, was er eigentlich mit Karmel erreicht hat. Karmel, das wissen wir alles, das war im Grunde genommen, ja, wir würden heute sagen, ein geistlicher Höhepunkt. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Gott offenbart sich sichtbar durch das Feuer, was er vom Himmel fallen lässt auf den Altar des Elias. Die Baal kriegt nichts zustande, seine Priester kämpfen den ganzen Tag darum, auch so etwas zu bekommen. Nichts geschieht. Und am Ende brüllt das ganze anwesende Volk, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Und was schlussfolgert man daraus? Und was schlussfolgerte Elia daraus? Was hat Elia eigentlich dazu getrieben, diese Sache auf Karmel zu inszenieren. Er hätte ja auch gleich zu dem Ahab sagen können, Ahab, es dauert nicht mehr lange, dann bekommst du deinen Regen. Gott hat gesagt, er will wieder regnen lassen. Ende, Schluss, aus. Kurz, bündig, auf den Punkt gebracht. Aber das macht er nicht. Er befiehlt im Grunde genommen dem König im Auftrag Gottes, ganz Israel auf Karmel zu versammeln. Jahwe ist Gott. Tja. Und dann sieht er sich an, was danach passiert ist. Wie viele sind übrig geblieben, die zu ihm halten? Die sagen, wir schützen dich vor Isebel. Wir stellen dich vor, wir stellen uns vor dich hin und schützen dich. Wir lassen nicht zu, dass Isebel dir etwas Böses antut. Solidarität. Oder was bedeutet es, Jahwe ist allein Gott? Schließlich ist Elia der Prophet Gottes. Und er hat das bewiesen. Und nun steht er da ganz allein und er schaut sich die Leute an und er sieht in ihren Gesichtern, auch sie haben Angst vor Isebel. Mit gutem Grund. Wir lesen später in der Geschichte des Elias, wie Isebel Intrigen zu spinnen weiß, um Menschen umzubringen, ohne selbst einen Finger sich schmutzig zu machen. Elia flieht. Nun, der Elia, und das ist wiederum das, was wir daraus lernen können aus dieser Geschichte, nämlich Elia flieht, ja, wie soll ich sagen, nicht ziellos. Er flieht nicht, um irgendwo Asyl zu bekommen. Wir wissen ja, dass in unseren Jahren, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, Anfang des Jahres hat die UNO eine Statistik herausgegeben, in dem sie sagt, 70 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht. Das ist der höchste Stand, der jeweils in der Geschichte der Menschheit aufgezeichnet wurde. 70 Millionen sind auf der Flucht weltweit. Nun, Elia hätte in Juda bleiben können. Juda wurde von einem gottesfürchtigen König regiert. In Juda war Jerusalem, da war der Tempel Gottes. Was hätte also näher gelegen, als dass der Elia gesagt hat, okay, ich gehe ins Nachbarland, der König wird mich schützen, denn er ist ein gottesfürchtiger Mensch und damit wäre sein Problem erstmal gelöst, wenn es darum ginge, sein Leben zu bewahren. Aber Elia will mehr. Elia will mehr als nur sein Leben retten. Und das ist das, was wir aus dieser Geschichte heute Morgen lernen dürfen. Welches Ziel habe ich, wenn ich auf der Flucht bin? Und ich denke jetzt nicht aus der Flucht aus politischen Gründen oder weil man mich umbringen will. Wir heutzutage, wir flüchten, ich sag mal, aus anderen Gründen. Es gibt Menschen, auch in unserer Gemeinde, die flüchten aus ihrer Ehe. Andere flüchten vom Arbeitsplatz. Andere flüchten aus anderen Gründen. Die Frage ist, wohin flüchte ich mich? Was ist mein Ziel? Wo erwarte ich meine Hilfe? Elia hätte menschliche Hilfe haben können. Aber das macht er nicht. Er entlässt seinen Diener und dann heißt es in Vers 4, er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise, und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe, und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Es gibt nicht wenige Bibelausleger, die meinen, der Elia hätte hier eine depressive Phase. Aber ich denke, Elia ist nicht der Mensch, der zu Depressionen neigt. Elia ist hart im Nehmen. Und Elia ist eine starke Persönlichkeit. Und wenn hier ein solcher Ausbruch steht, dann ist das für mich im Grunde genommen die Aussage, die er trifft über sein, ja, wie soll ich sagen, bisherige Ergebnis seines Seins als Prophet in Israel. Elia hat im Grunde genommen alles gegeben. Wir kommen noch darauf. Und was muss er feststellen? Im Grunde genommen, aus seiner Sicht, es war für die Katz. Nix. Er wollte Israel reformieren. Er wollte Israel mit Gott wieder versöhnen. Er hatte eine Vision gehabt, warum er nach Karmel ging. Und das war nicht, um die Sensationslust der Leute zu befriedigen. Nein, Elia ging es um das Gleiche, wie es Jesus Christus ging. Und das berechtigte Elia auch, mit Jesus darüber zu sprechen, wie es mit ihm und dem Volk Israel ausgehen würde, auf dem Berg der Verklärung. Wer es möchte, Lukas 9, 28. Ja, Elia ist der Mann, das wurde heute Morgen schon gesagt, der noch lebt. Und Elia hat ein Ziel, und er sagt im Grunde genommen, aber ich habe nicht mehr erreicht wie meine Vorfahren auch. Im Grunde genommen Pleite, Fiasko, nix. Trotz aller Anstrengungen. Der schläft ein. Nun, die Bibel berichtet uns, ein Engel erscheint. Und da ist mir auch wieder was aufgefallen, dass dieser Engel dem Elia nicht einen, wie sagt man so schön, gefüllten Warenkorb an Speisen gebracht hat, sondern was lesen wir? Zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ein Brot. Es ist kein Brot, so wie wir das beim Bäcker kennen. Das sind diese flachen Fladen, so ungefähr wie so eine Pizza, wie so ein Pfannkuchen. Ne? Ja, Fladenbrot. Wird heute noch im Orient gebacken, gegessen. Ja, und so ein Brot bekommt Elia. Und ich habe mich gefragt, wieso kriegt der nur ein Brot? Die Antwort ist ganz einfach. Elia war ausgehungert. Elia war ständig unterwegs gewesen. Und wenn ein Ausgehungerter sich plötzlich den Magen vollschlägt, dann ist das gesundheitlich für ihn äußerst problematisch. Das kann sogar zum Tode führen. Und es ist interessant, dass der Engel ihm also nur ein Brot und eine Kanne Wasser bringt. Das heißt, Gott nimmt Rücksicht auf die gegenwärtige Konstitution seines Propheten, und beim zweiten Mal, da bekommt er dann mehr. Aber das ist nicht alles, was wir daraus lernen, dass Gott im Grunde genommen Rücksicht nimmt auf seine engsten Mitarbeiter, auf, wir würden heute sagen, seine Kinder. Nun, er gibt so viel, wie der Elia braucht, und der Engel, der hat schon im Grunde genommen eine, ja, wie soll ich sagen, vorab Information gegeben, weil er weiß, wohin der Elia eigentlich hin will. Der will nämlich nicht in der Wüste sterben. Sondern der Engel sagt, du hast einen weiten Weg vor dir. Ja, und der Elia isst und trinkt, und da heißt es, in der Kraft dieser Speise läuft er 40 Tage und Nächte ununterbrochen, bis er sein Ziel erreicht. Also nebenbei gesagt, Fahrradsportler, ne? Doping. Ich denke, es wäre heute viele Fahrradspezialisten oder Profifahrer würden viel Geld dafür bezahlen, diese Speise zu bekommen. Ja, das ist eine kraftvolle Speise gewesen. Ja, ich meine, Elia war sportlich fit, so ist es nicht, aber trotzdem Tag und Nacht durch die Wüste zu laufen, das ist ein Wunderwerk Gottes. Und als solches wird es auch hier beschrieben. Und dort kam er in einer Höhle an, und Vers 9, und übernachtete dort. Und als ich das gelesen habe, da wurde mir sofort klar, Moment mal, das kennen wir doch von irgendwoher. Horeb, Sinai, Höhle, ja, und dann, was fällt uns ein? Nein, nein, na, wer ist das? Das ist der Zweite, der im Himmel lebt, der Zweite, der mit Jesus auf dem Berg der Erklärung war. Moses, ja. Moses ist derjenige, der das hier im Grunde genommen eine ähnliche Situation hat. Er will Gottes Antlitz sehen. Ja, geht nicht. Elia will nicht Gottes Antlitz sehen. Aber wir würden heute sagen, er will seinen Chef sprechen. Er will mit Gott reden. Warum? Warum läuft Elia nach Sinai, um mit Gott zu reden? Habt ihr euch mal die Frage gestellt? Warum blieb der nicht da, wo er war? Nun, ihr habt alle im Grunde genommen die gleiche Erfahrung gemacht, schon im Leben, ihr Älteren jedenfalls, wie Elia. Wenn Gott auf unsere Gebete schweigt, wenn Gott nicht antwortet, wenn wir ihn anrufen, wenn Gott nicht reagiert auf das, was uns wichtig erscheint, wenn Gott schweigt, wie fühlt man sich, wenn Gott schweigt? Wie mag sich Elia gefühlt haben? Er, der Prophet Gottes, der sonst einen, wie würden wir heute sagen, besten Draht in den Himmel hat, muss in seinem Leben in der gefährlichsten Stunde für sein Leben, Gott schweigt. Gott sagt nichts, und ich bin sicher, dass Elia zu Gott gerufen hat, Denn das ist das Erste doch, was ein Prophet oder ein gläubiger Mensch in dieser Situation tut. Todesgefahr. Ja, was liegt nicht näher, Gott um Hilfe zu bitten? Und Gott schweigt. Elia ist ratlos. Und der einzige Gedanke, den er hat, ist, ich muss dorthin gehen, wo alles begann. Wo das ganze Volk damals sagte, wir wollen tun, was Gott sagt. Am Sinai. Liegt zwar schon hunderte von Jahren zurück, aber Elia sagt, ich muss mit Gott sprechen. Und er ist bereit dazu, einen langen Weg zu gehen. Sind wir das auch? Haben wir das auch daraus gelernt, dass man mit Gott manchmal einen langen Weg gehen muss, weil wir nicht sofort unsere Antwort bekommen? Ja, die Geschichte von Elia hat vieles, was uns heute hilft, unsere eigene Situation